Hormone zum Frühstück, der Podcast mit Stefanie und Katharina. Wir sind zwei Diätologinnen und Freundinnen und brennen für die Frauengesundheit und dein Wohlbefinden. Wir laden dich an unseren Frühstückstisch ein und nehmen dich mit in unsere Gespräche rund um Essen, Hormone, Frau und Menschsein.
Lassen wir gemeinsam den Druck weg. Ciao Perfektionismus, Vergleichen und Co. Und feiern wir doch unsere Individualität im Essalltag, Business, Freizeit oder deinem Familienalltag. Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hormone zum Frühstück. Hallo Steffi.
Hallo Katharina.
Wie geht's dir?
Gut. Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen, sind wir zwar gerade beide, haben wir festgestellt, ein bisschen frustriert, weil der Sommer auf sich warten lässt. Ich sitze mit dicken Wollsocken da, die Katharina mit Katze im Hals.
Ja.
Das passt nicht für die Jahreszeit.
Nicht wirklich. Genau. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, eine liebe Kollegin. Und das ist die liebe Daniela Mulle. Herzlich willkommen, liebe Daniela.
Hallihallo, danke für die Einladung zu euch zu den Hormonen zum Frühstück.
Sehr, sehr gerne.
Sehr gern.
Liebe Daniela, magst du dich einmal gleich kurz vorstellen und einen kurzen Überblick geben, ja, wie du zu deiner beruflichen oder wie, über deinen beruflichen Werdegang und zu deiner Spezialisierung, da du ja auf Instagram und Social Media die Bauchdetektivin bist?
Sehr gerne. Ja, also, was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin grundsätzlich, wie man es hört, Österreicherin, Oberösterreicherin, aber Wahlwienerin. Also bin schon seit meinem Ernährungswissenschaftsstudium 1997, habe ich das gestartet in Wien. Das habe ich dann 2003 abgeschlossen und habe dann eigentlich relativ lang in der Pharmabranche gearbeitet. Zuerst in der Qualitätssicherung, dann bin ich ins Marketing gewechselt, aber eigentlich nichts mit Ernährung. Es war ein Erythropoetin, das ich da betreut habe als Produktmanagerin. Also ja, war gar nicht ernährungsrelevant, aber habe dann festgestellt, dass in einer anderen Pharmafirma jemand gesucht wurde für parenterale Ernährung, um das zu betreuen als Produktmanagerin. Also das ist Infusionsernährung, sozusagen Muttis Eintopf für die Vene, hat der Kollege von mir mal gesagt. genau, also für alle, die nicht quasi essen, trinken können oder nicht genug und auch, wo man keine Sonde legen kann und da Nahrung verabreichen kann, geht es dann über die Vene, also Infusion. Und das habe ich sehr lange betreut. Insgesamt eigentlich 15 Jahre habe ich in dem Bereich gearbeitet und da bin ich zum ersten Mal so richtig in Kontakt gekommen mit Ernährungsteams in Krankenhäusern mit DiätologInnen und habe gesehen, was Ernährungstherapie leisten kann. Und da war ich total baff, weil es ist voll witzig. Ich habe mir eigentlich, bevor ich mit Ernährungswissenschaften angefangen habe, habe ich mich damals an der Akademie für Diätdienst im AKH Wien beworben. Das war damals die Möglichkeit, eine Diätologin zu werden. Und habe aber dann nach bestandener Aufnahmeprüfung abgesagt, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht mein Leben lang in der Krankenhausküche verkommen. Ja? So habe ich mir das vorgestellt. Die Diätologin ist in der Küche und macht Diätkost. Ne? Aber ja, ihr lacht, gell? Weil ihr wisst natürlich genauso, dass das so nicht ist. Ja? Und das habe ich erst später dann in meinem Job kennengelernt. Und dann war es für mich klar, dass ich das auch machen will, unbedingt. Und habe dann die Diätologie-Ausbildung nachgeholt. Die habe ich dann 2014 abgeschlossen. Ja, und habe dann angefangen, freiberuflich neben meinem Produktmanager-Job zu arbeiten. Und dann hat sie ziemlich bald für mich herauskristallisiert, dass mich der Darm, die Darmgesundheit, aber auch die Bauchbeschwerden extrem faszinieren. Und so bin ich dann in diese Schiene gekommen. Und ich glaube, es war, ja genau, ich war auf einem Kongress und habe damals den Herrn Professor Motion sprechen gehört über das Darmmikrobiom, ja. Und das hat mich so fasziniert. Und der Professor Motion, wer den kennt, also der war lang in Innsbruck und hat dann, glaube ich, wann war das? Ich glaube, 2020 oder so hat er dann die zweite medizinische Abteilung in Linz im Kepler-Uniklinikum übernommen und ist Gastroenterologe eben und ist sehr passioniert. Also der hat da wirklich mit totalem Feuer über das Mikrobiom erzählt und ich war hin und weg. Und dann habe ich mir gedacht, na, das Also das wird mein Fokus, ja. Und
Da
das
musst du dir
ist.
jetzt kurz unterbrechen. Wann war das? In welchem Jahr warst du das noch? Wo du das erste Mal vom Mikrobiom gehört hast?
Wann war das ungefähr? Ich glaube, das dürfte so 2016 oder was vielleicht gewesen
Ja.
sein. Ja, um die Zeit ungefähr. Da ist das dann so auf den Kongressen besprochen worden. Und das hat mich total fasziniert. Ja, und dann war das ganz klar und bin ich immer tiefer eingestiegen in das Thema. Und mittlerweile bin ich eben absolut spezialisiert auf Bauchbeschwerden, Darmgesundheit, eben Bauchdetektivin, weil mich nämlich so speziell knifflige Fälle total interessieren und reizen. Also nicht so Standardgeschichten wie eine Fructoseintoleranz, obwohl natürlich das betreue ich auch. Aber je komplizierter es wird, je undurchsichtiger für manche, ja, so richtig, wo manche zu mir kommen und sagen, mir geht so schlecht, ich habe überhaupt keine Ahnung, woran es liegen kann. Das ist genau das, was ich mega toll finde, weil es ist wirklich Detektivarbeit, da herauszukitzeln, was jetzt die Gründe sind. Natürlich nicht alleinig, ja. Natürlich ist es mit Ärzten zusammen, wo man da natürlich dann nicht so, dass ich jetzt da irgendwelche Diagnosen stelle, sondern natürlich ist es immer in Kooperation mit Ärztinnen. Und ja, ich betreue dann die Patientinnen ernährungstherapeutisch. Genau.
Sehr, sehr spannend. Also ich finde ja auch, dass dieses Synonym, die Bauchdetektivin, so ja, passend für dich und auch sehr ansprechend für die Patienten, für die Patientinnen. Und du bist ja wirklich eine Detektivin. Ich habe auch schon das eine oder andere Patienten Beispiel mit dir durchbesprochen und ich war da auch sehr fasziniert von deiner Vorgehensweise. Und du hast jetzt schon gesagt, 2016 war das, wo du das erste Mal damit in Kontakt gekommen bist, mit der Darmgesundheit. Das ist noch gar nicht so lang her. Und ich muss auch sagen, bei mir, ich habe in Innsbruck studiert. Ich bin auch über diesen Weg zur Darmgesundheit gekommen. Und habe dann erst sehr viel später, also eigentlich erst vor 2, 3 Jahren, wirklich diesen Zusammenhang auch zu den Hormonen irgendwie begriffen. Kannst du da vielleicht was dazu sagen? Darmgesundheit, Mikrobiom, warum ist es für uns Frauen wichtig? Wie hängt das mit den Hormonen zusammen?
Ja, das ist ein super faszinierendes Thema und das ist eigentlich jetzt noch gar nicht so lang bekannt, weil ich meine, was man sagen muss, es tut sich da rasend viel. Also die Forschung, die galoppiert ja da dahin. Fast jeden Tag gibt es da neue Studien und Sachen, die gerade zum Mikrobiom oder wie ich gern sagt, der Darmzoo publiziert werden. Und grundsätzlich ist so, dass die Darmgesundheit wichtig ist, weil man muss sich ja vorstellen, dass ich meine Nährstoffe aufnehmen kann, das ist ja die Basis, dass überhaupt der Körper funktioniert, ja. Das ist immer die eine Sache. Also wenn ich quasi eine schlechte Aufnahme habe, weil ich sage immer, meine Verdauungsscheren nicht gescheit arbeiten, das Mikrobiom nicht in Balance ist und das hilft uns ja auch. Es ist ja nicht so, dass das nur da sitzt, der Darm so sitzt und wartet, dass irgendwelche Ballaststoffe kommen, die er fermentieren kann, sondern der macht ja extrem viel auch an, hilft uns auch bei Aufnahme und Umwandlung von Nährstoffen und so weiter. Also das ist eine Sache. Ohne dem kann ja dann auch gar nicht einmal die Hormonproduktion anlaufen. Aber eine ganz andere Sache, und ich glaube, das ist das, was du jetzt meinst, eher ist, dass der Darm so, wir wissen, dass der eine ganz entscheidende Rolle in der Umwandlung und auch Ausscheidung von Östrogenen hat. Also das heißt, es beeinflusst, wie viel, also wenn Östrogen, also wir haben verschiedene Östrogenkomponenten und wenn die quasi ihren Job getan haben, dann werden sie ja ausgeschieden. Ja, da werden sie in der Leber umgewandelt und dann unter anderem eben über die Niere, aber auch über den Darm, über den Stuhl ausgeschieden. Und jetzt wissen wir seit einiger Zeit, dass gewisse Bakterien, ja, dass die diese Ausscheidung rückgängig machen können und das quasi diese umgewandelten Östrogene, die eigentlich schon als quasi für den Detox-Weg fertig gemacht worden sind, dass die das wieder rausschnipseln aus der Verbindung und dann wird es wieder aufgenommen, recycelt sozusagen, ja. Und das kann dann zu einem Ungleichgewicht führen. Das ist gut in einem Fall, ja. Also es ist, wenn es in Balance ist, dann passt es, dann regelt so der Körper auch seinen Östrogenspiegel. Aber wenn das in Dysbalance ist, dann kann natürlich viel zu viel Östrogen zum Beispiel im Körper sein und dann kommt es zu verschiedensten Auswirkungen, ja. Also zum Beispiel unter anderem auch wird nachgesagt, dass es ein höheres Risiko für hormonabhängige Krebsarten gibt und so weiter. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene, aber so weit muss es jetzt gar nicht kommen. Da seid ihr die Expertinnen und gerade bei den Hormonen zum Frühstück kann man eh zu dem Thema viel hören, was jetzt bei Östrogendominanz oder Überschuss für Symptome gibt und so. Aber das ist es, ja. Und außerdem haben die Darmbakterien auch noch einen Einfluss auf die Produktion von Neurotransmittern, zum Beispiel Serotonin, Melatonin. Also da spielen die auch mit. Also das ist eben nicht so, dass der Darm so nur sitzt und wartet auf irgendwelche fermentierbaren Sachen, sondern da ziemlich viel macht. Ja. Genau.
Sitzt und wartet, das hört sich gut an. Daniela, du hast uns jetzt also eben so einen kurzen Überblick mehr oder weniger gegeben oder Einblick, warum eben die Darmgesundheit so wichtig ist. Und da gibt es ja auch gerade hinsichtlich Frauengesundheit, sage ich jetzt mal, diese Diagnose von SIBO. Und ja, kannst du uns da mal kurz erklären, was das überhaupt ist? Also SIBO, was steckt da dahinter? Und was gibt es denn da so für typische Symptome? Und wie kann ich das diagnostizieren oder wer diagnostiziert mir das?
Super, dass du das ansprichst. Bin ich extrem dankbar, weil diese SIBO oder zu Deutsch Dünndarmfehlbesiedelung, weil das leider ganz relativ unbekannt ist. Ja? Also ganz viele haben das nicht am Schirm, weder Therapeutinnen noch Ärztinnen. Das hat den Grund, dass diese Diagnose erst seit eigentlich seit Oktober 2023 in den offiziellen Diagnosekriterien, da gibt es ja diese ICD-Kriterien, International Classification of Disease, und dort ist die SIBO erst seit Oktober drinnen. Das heißt, es wurde bis dato auch nicht gelehrt. Es gibt einige Koryphäen in USA, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen, aber bei uns ist das relativ unbekannt. Aber wir wissen eben, dass zum Beispiel bei den Reizdarmpatientinnen ungefähr 60% eine SIBO haben und das eigentlich der Grund ist für ihre Beschwerden. Und wenn man natürlich das nicht weiß, dann wird man das auch nicht los und dann wird man auch seine Beschwerden auf die Dauer nicht los. Ja? Das ist total spannend, aber es kann bei jedem passieren. Und was da also ein Kardinalsymptom ist, ist ein mega Blähbauch. Ja? Also ganz viele haben einen riesen Blähbauch, schauen aus wie im 7. Monat schwanger, kriegen den Hosenknopf nimmer mehr zu oder geschweige denn ihr normales Gewand können es nimmer anziehen und auch massive Blähungen. Das ist oft so ganz hervorstechend. Und das Ding ist, dass das unmittelbar nach jedem Essen kommt, ganz egal. Also ganz viele Patientinnen sagen, es ist ganz egal, was ich esse, ich habe das immer. Und manche haben es sogar schon in der Früh nach dem Aufstehen, also wenn sie nüchtern sind, ja. Und dann gibt es ja noch so andere Bauchbeschwerden wie Bauchkrämpfe, Durchfälle, Verstopfung oder das im Wechsel. Dann natürlich auch so Sachen wie Sodbrennen. Also wenn diese Gase, die da vorkommen, nicht nach hinten rausgehen können zum Beispiel, dann geht es oft nach oben. Also das heißt Reflux dann, also Sodbrennen, Aufstoßen, ganz ein lautes Rumoren im Bauch. Das ist also ein typisches Symptom. Und dann gibt es noch Symptome, die nicht den Bauch eigentlich betreffen, sondern, wir sagen, da extraintestinal. Das heißt, das ist eher so Sachen wie so Brain Fog, also wo man wirklich das Gefühl hat, man ist total in Watte, ja, man kann sich gar nicht konzentrieren, man ist schwindelig, manche kriegen Kopfweh, Migräne, genau. Muskelgelenkschmerzen gibt es auch. Und das ist alles nur, weil man sich vorstellen muss, diese Bakterien, die sind ganz normale, gute Bakterien, es können Lactobacillen, Bifidobakterien teilweise sein, die an der falschen Stelle sitzen, nämlich im Dünndarm. Dort, wo normalerweise die Nährstoffe aufgenommen werden. Ja? Das heißt, die sitzen im Schlaraffenland und kriegen nicht nur irgendwelche Ballaststoffe, die übrig bleiben, wie die Freunde im Dickdarm, wie unser Darmzoo, der normal im Dickdarm ja sitzt, sondern die kriegen alles, was daherkommt. Und deswegen fermentieren sich die natürlich die fermentieren sich quasi verrückt, ja, und produzieren Unmengen von Gas. Und dieses Gas geht dann auch ins Blut und deswegen auch diese Brain Fog und diese Symptome Kopfweh und solche Dinge, Schwindel und so. Und auch die Möglichkeit, das nachzuweisen mit einem Atemtest. Also das ist auch, weil du gesagt hast, wie wird das diagnostiziert. Der Standard wäre eigentlich ein Atemtest mit Lactulose oder mit Glucose. Ja, das heißt, man trinkt den Zucker und dann wird in kurzen Testintervallen, also nicht 30 Minuten, idealerweise 15 Minuten, alle 15 Minuten bläst man ins Röhrchen, so wie beim Alkotest von der Polizei. Und dann kann man schauen, ob es da einen Anstieg vom Atemgas gibt, und man misst da Methan und Wasserstoff. Und in den USA können sie auch Schwefelwasserstoff messen. Das ist bei uns in Europa noch nicht möglich. Das wäre nämlich auch noch ein wichtiges Gas, weil es können ja die Bakterien verschiedenste Gase produzieren, ja. Und je nachdem, wenn der Anstieg da schon ziemlich bald kommt, nämlich in den ersten, sagt man so, ja, Stunde, 120 bis 120 Minuten, wenn es da schon zu einem signifikanten Anstieg kommt und auch und Beschwerden da sind, dann sagt man, okay, das ist ein positiver Test, ja. Weil da ist das quasi das Essen oder der Zucker in dem Fall, die Glucose, die Laktulose, noch im Dünndarm. Und wenn ich merke, da wird was fermentiert, dann kann ich sagen, okay, da sitzen Bakterien, die das machen. Ja, sonst würde das erst viel später passieren. Genau.
Das heißt jetzt, dieser Test ist ähnlich wie ein Test zur Laktoseintoleranz oder
Genau.
Fructosemalabsorption für die ZuhörerInnen, für die das möglicherweise schon mal gemacht haben oder gehört haben. Also das,
Genau.
was du
So
jetzt
ist es.
erklärt hast mit dem ins Röhrchen blasen.
Genau. Und
Macht das jedes
grundsätzlich,
Institut? Oder, also nicht jedes, aber halt.
ja, schon. Also die normalen Labore, die normale Atemtests durchführen für
Ja.
Laktose, für Fructosesorbit, machen das schon auch, ja. Es ist immer
Okay.
so ein bisschen die Streitfrage, Glucose, Laktulose. Die Laktulose ist nicht die Laktose. Achtung, das ist wichtig, weil das als Laie würde man das vielleicht zusammenschmeißen und sagen, das ist eh das Gleiche. Die Laktulose ist quasi ein Ballaststoff, der wird niemals aufgenommen, der geht immer in den Dickdarm. Ja? Also das ist der Unterschied zur Laktose, die normalerweise ja gespalten wird, und dann wird ja die Glucose und die Galaktose im Dünndarm aufgenommen und da geht nichts mehr in den Dickdarm. Ja? Und man kann eigentlich grundsätzlich mit jedem Zucker eine SIBO nachweisen. Man könnte auch bei einem Fructosetest schauen, ob da am Anfang ein Anstieg ist, in den ersten 90 Minuten zum Beispiel. Und wär auch ein Hinweis, ja. Wichtig ist einfach, dass er, oder auch wenn man einen Flatline-Test hat, das heißt, wenn überhaupt nichts ansteigt und es geht dem Patienten trotzdem in den ersten 90 Minuten wahnsinnig schlecht, ja, dann ist auch trotzdem auch ein positiver Test, das ist auch wichtig, weil oft kommen Patientinnen und sagen, ah, die Tests waren alle negativ, und dann sage ich, naja, wie ist es ihnen gegangen? Und dann sagen die, na, furchtbar und so, und das ist halt auch wichtig. Ein gutes Labor schreibt das auch immer drauf. Die schreiben dann eben Beschwerden während des Tests, Doppelpunkt, oder schreiben nach Minute, was weiß ich, 30 Blähungen oder was auch immer. Ja, das ist auch
Ja.
wichtig. Das ist
Okay.
so was, was ich von dir gelernt habe, Daniela, dass ich mir immer die Tests mitnehmen lasse, weil oft haben die Testergebnisse gar nicht, die nehmen die gar nicht mit aus den Praxen, wo sie Tests gemacht haben. Und ich dann auch frage, wie war der Verlauf von der Testung? Oft
Genau.
steht es eben nicht drauf, du hast jetzt gesagt, die guten Labore notieren das. Ich frage da immer, wie war es gerade in den ersten 90 Minuten?
Genau.
Und das habe ich ganz lange nicht gemacht, weil ich ja auch sehr lange den Fokus nicht gehabt habe auf SIBO. Und das ist sehr, sehr aussagekräftig. Also wenn das jetzt jemand hört, lasst euch immer den Zettel mitgeben, wo die Werte draufstehen. Lasst ihn euch ausdrucken und nehmt ihn wirklich mit zur Diätologin.
Genau. Und
Diätologin.
sagt's auch Bescheid im Labor, wenn ihr was spürt. Also nicht nur auf das Ergebnis warten und leiden, sondern wirklich auch sagen, boah, mir geht, also ein gutes Labor schreibt es dazu, oder sonst kann man es auch ruhig anregen, dass man sagt,
Ja.
können Sie bitte dazu schreiben. Man kann ja selber ein bisschen mitschauen und sagen, hey, jetzt ist eine Stunde vorbei, ich hab so einen Blähbauch, oder mir ist ganz, ganz übel, oder ich habe so einen Brain Fog oder was auch immer, ja. Weil das sind voll wertvolle Infos. Weil wir haben wirklich oft, dadurch, dass wir zum Beispiel eben dieses Schwefelwasserstoffgas nicht messen können, gibt es ja da auch, das wäre eine H2S, eine Schwefelwasserstoff-SIBO. Das gibt's. Also das sind Bakterien, die eben dieses Gas produzieren, und der Test ist dann negativ. Der ist komplett, also gibt es keinen Wasserstoff- und keinen Methananstieg oft. Und trotzdem geht es den Leuten schlecht. Also das ist ganz wichtig. Und es ist dann in weiterer Folge wichtig für die Therapie, weil wenn man dann Ärzte hat, die sich damit auskennen, mit dem Krankheitsbild oder mit der Diagnose, dann wird da ganz genau geschaut, was ist denn das dominierende Gas? Also quasi, welche Bakterien sitzen dort wahrscheinlich, und wie kriege ich die weg? Ja, weil das ist das Um und Auf, dass man die wegkriegt von dort. Drum auch das, was ich oft bei SIBO-PatientInnen sehe, wenn die kommen. Die haben oft schon ewig langen Leidensweg und essen fast nichts mehr. Ja? Die haben eine Handvoll von Essen, was sie nur sagen, was sie trauen. Ja? Und das ist auch ganz schlecht, weil es liegt quasi nur indirekt am Essen, ja? Sondern es liegt an den Bakterien. Ich sage immer so gern, es ist wie wenn du was ich, ein Seitenstrangangina hast, eine bakterielle, eine Streptokokkenangina und dann hast wahnsinnig Halsweh. Ja, du kannst natürlich Lutschtabletten nehmen und Tee trinken und gurgeln und das ist alles nett, aber du brauchst wahrscheinlich ein Antibiotikum, damit das weggeht, ja, und dann erst wird es da besser gehen. Ja, das Halsweh ist ein Symptom. Genauso wie diese Blähungen und das alles ist ein Symptom. Das Problem ist die SIBO. Die Bakterien müssen weg von dort fix. Also, genau.
Das war jetzt ein gutes Stichwort, weil in der Behandlung von der SIBO, vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, ist es ja nicht rein dann die Ernährung oder es unterscheidet sie zu Unverträglichkeiten,
Genau.
wo man dann oft mit Eliminationsdiäten vorgeht und bei der SIBO ist es ja ganz anders. Vielleicht kannst du
Genau,
da noch was dazu sagen.
ganz, ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast. Das ist genau der Unterschied. Ja? Bei Intoleranzen, Laktose, Fructose, Sorbit ist die Ernährungstherapie der Schlüssel. Also das ist die Therapie. Ja? Man muss dann schauen, mal weglassen, dass die Beschwerden besser werden, dann austesten, was vertrage in welchen Mengen und dann auch da Ernährung zusammenstellen. Also diese drei Phasen. Und das ist die Therapie. Bei einer SIBO ist die Ernährung niemals die Therapie, sondern immer nur begleitend, ja. Die ist dazu da, dass die Symptome besser werden, dass sie nicht so schlimm sind, dass man den Darm wieder aufbaut, den Darmzoo, das Mikrobiom eben wieder aufbaut dann im Nachgang und solche Dinge. Aber die Ernährung ist nie Therapie, sondern immer, also gibt eine pharmakologische oder und pflanzliche Antibiotikatherapie. Da gibt es verschiedenste Medikamente und Präparate, die man da nimmt in verschiedensten Konzentrationen und Zeiten und Dauer ist ganz wichtig, dass man da mit jemandem arbeitet, der sich da auskennt, der das betreut, also als Arzt, ja, oder Ärztin. Und die Ernährung, ich meine, es gibt, wenn man sich im Internet schlau macht zum Thema SIBO, gibt es natürlich verschiedenste Diätansätze oder Ernährungsansätze. Da gibt es die Biphasic Diet von der Narella Jacoby, es sind lauter Amerikaner natürlich und Amerikanerinnen, weil die sind da federführend in dem Bereich. Es gibt die SIBO-Specific Diet, es gibt die Elementardiät, aber, und es wird das FODMAP-Konzept verwendet, aber wichtig ist, das ist alles nur begleitend. Und ich persönlich schaue immer ganz genau, wenn ich PatientInnen habe, schaue ich immer, wo stehen die? Weil wenn das welche sind, die schon sich wahnsinnig eingeschränkt haben, dann bin ich sehr vorsichtig, dann noch weiter einzuschränken mit diesen Konzepten, sondern schaue eher auf Basics und schaue, dass sie natürlich schon Symptomlinderung betreibt, aber ich schaue dann einfach, dass ich das Ganze dann schnellstmöglicher wieder aufbaue. Und deswegen ist ja die Kooperation mit dem Arzt, der Ärztin so wichtig, dass da wirklich auch die Therapien parallel dazu läuft und da kann man dann viel machen. Aber ich warne wirklich davor, sich da irgendwelche solchen Geschichten zu googeln und das dann nach dem zu essen, weil solche PatientInnen habe ich immer wieder, die kommen und sagen, ja, ich esse jetzt schon, was weiß ich, 6 Monate Low FODMAP oder mach die Biphasic Diet oder und es geht ihnen schlechter denn je, ja. Also das ist nicht die Lösung, ja.
Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Antibiotikatherapie und oder pflanzliches Antibiotikum? Also gibt es da die Möglichkeit schon, dass man wirklich rein durch pflanzliche Antibiotika
Gibt es auch, ja. Ich meine,
aufpacken?
man kann ja niemanden nichts aufzwingen. Also wenn jemand zum
Ja.
Beispiel sagt, er nimmt jetzt kein pharmazeutisch, also kein pharmakologisches Antibiotikum, dann kann man natürlich pflanzlich arbeiten. Das geht, ja. Aber man muss wirklich da wissen, was man macht. Also man kann nicht da irgendwie vorwerken, sondern da wirklich, da geht es echt um die Kombinationen der Präparate. Da gibt es verschiedenste Substanzen. Da gibt es Oreganoöl, da gibt es Knoblauchextrakt, das ist Allicin, dann gibt es Neem, Berberin, Rebhotkernextrakt, da gibt es alle möglichen pflanzlichen Varianten und da gibt es spezielle Kombinationen. Man arbeitet dann auch mit so Sachen wie Bismut zum Beispiel, wenn es jetzt um H2S-SIBO geht. Also da gibt es wirklich viel Feinheiten. Und eins ist auch sicher, es ist nicht die Ernährung, es ist nicht die Antibiose, es ist dieser Gesamtansatz ist auch wichtig. Also man muss auch wirklich zum Beispiel das Essverhalten, die Stressbalance, das alles mit einbeziehen. Das ist ein Riesen, weil man muss ja auch die Ursachen ein bisschen herausfinden, warum ist die SIBO gekommen? Und sehr oft sehen wir, also ich und meine betreuenden ÄrztInnen, dass da oft die Stressachse sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr aktiv ist und das ist überhaupt nicht förderlich, ja, für die SIBO, ja. Genau.
Und das ist natürlich auch ein wichtiger Ansatz, was du jetzt auch sagst, dass man sich da eben nicht nur die Ernährung anschaut, weil das ist ja das, was du sicher auch in deinem ja, täglichen Beratungsalltag merkst oder hörst und siehst und liest, dass ja ganz viele eben, egal, also egal unter Anführungszeichen, ob es jetzt eine SIBO ist oder halt irgendwie andere Unverträglichkeiten, dass da ja unter anderem sehr viel Schindluder betrieben wird, beziehungsweise dass die Menschen halt einfach anfangen, auf Verdacht oftmals irgendwas wegzulassen. Und also wir sind ja da auch immer wieder im Austausch, was so ja für Tipps gegeben werden oder für ja unnötige Tests angeboten werden, die viel Geld kosten, aber nicht wirklich aussagekräftig sind. Und da auch nochmal vielleicht, dass du nochmal kurz darauf hinweisen kannst, wie gehst du denn da um, eben bezüglich Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Ja, ist es so, dass du jetzt gerade vorher die Low-FODMAP-Diät zum Beispiel angesprochen, welche Rolle spielen da dann eben genau Eliminationsdiäten? Und ist es immer nur wirklich ein Lebensmittel oder eine Lebensmittelgruppe, die irgendwie verantwortlich unter Anführungszeichen ist für diese Beschwerden?
Danke für diese super wichtige Frage. Na, wirklich, weil das ist genau das, ja. Also, das ist, also, ich weiß nicht, wie oft ich das sehe, fast bei jedem zweiten Patienten oder Patientin, die halt schon irgendwas weggelassen hat, weil der das gesagt hat und sie das wo gelesen haben und das empfohlen wurde, teilweise von ja, Menschen oder auch selbst medizinischem Fachpersonal, die halt leider nicht geschult sind in dem Thema, ja. Und das ist wirklich der Schlüssel, dass man sagt, na, es ist eben nie nur eine Sache. Es ist immer sehr komplex. Und bevor man irgendwas weglässt, einmal schauen, was Sache ist. Gerade was so ein heißes Thema ist, ist diese Geschichte mit dem Gluten. Das wird ganz oft eliminiert. Und da ist es sogar diagnostisch wichtig oder therapeutisch, dass man das vorher abklärt, bevor man das weglässt. Weil es kann 1% der Bevölkerung haben eine Zöliakie. Das heißt, dass da ist wirklich das Gluten der Bösewicht unter Anführungszeichen. Und das heißt, das Gluten löst eine Autoimmunreaktion aus und und quasi, wenn ich Gluten esse, dann greifen mir diese Antikörper, die produziert werden, die Darmschleimhaut hat an und zerstören die. Und das kann ich aber nur nachweisen, also diese Antikörper, so unter glutenhaltiger Ernährung. Also wenn ich jetzt schon, was weiß ich, 3 Monate glutenfrei gegessen habe, was heutzutage ja nennt man ja so tragisch ist, weil es gibt ja tausende Produkte mittlerweile, dann kann ich diese Antikörper nicht mehr nachweisen. Und vielleicht auch bei einer Magenspiegelung, wo man sich ja auch den Dünndarm dann anschaut, kann ich es auch nicht mehr sehen in der Schleimhaut, ja. Aber es ist voll wichtig, weil da auch Minispuren an Gluten relevant sind. Und das ist dann der Unterschied zwischen einer streng glutenfreien Ernährung, wie es bei Zöliakie notwendig ist, und einer, ja, ich verzichte halt ein bisschen aufs Gluten, aber nicht so ganz, ja. Also das ist das eine, ja, diese Sache. Und die zweite Sache ist, es gibt diese Bluttests, ja, die versprechen, 200 verschiedene Nahrungsmittelallergene zu testen, kosten zwischen 200 bis 400 €, werden leider von vielen Laboren und auch von ÄrztInnen nach wie vor angeboten. Und das ist auch was nicht zur Diagnostik von Unverträglichkeiten geeignet ist, ja, sondern, also das misst quasi nur das sogenannte IgG, und G, da kann man sich so merken wie Gedächtnis. Also das heißt, das ist ein sündteures Ernährungstagebuch. Also es zeigt nur, was hast du in welchen Mengen oder nicht in Mengen, aber was hast du grundsätzlich gegessen? Das, was man viel isst oder gerne isst, ist meistens dann rot. Ja, es ist ganz, es schlägt voll aus. Was man nicht so viel isst, ist dann gelb, und dann haben wir grün noch. Und ich habe wirklich auch fast jede Woche PatientInnen, die mit solchen Tests daherkommen oder die sich sogar schon monatelang nach diesen Tests ernähren. Und das ist eine Katastrophe. Ja, also auf keinen Fall.
Ich möchte da kurz nämlich auch nur ein Beispiel nennen, wie das ausschauen kann, wenn sich jetzt jemand da nichts drunter vorstellen kann. Ich habe es erst vor kurzem auch mit einer Klientin gehabt, die eben so einen sündteuren Test gemacht hat und dann ist eben ja, unter anderem auch Milchprodukte rausgekommen. Sie hat es dann von einem Tag auf den anderen alles weggelassen und im Gespräch ist dann rausgekommen, dass sie auch, hat irgendwann gesagt, ich liebe Milchprodukte und die habe ich voll oft gegessen. Also genau, da ist jetzt mit dem Gedächtnis, was du gerade gesagt hast. Das heißt, natürlich hat das angeschlagen bei ihr, weil sie einfach entsprechend viele Milchprodukte in der Ernährung gehabt hat. Und dann hat sie das eben weggelassen und sie hat gesagt, ich habe aber nie, nie Symptome auf Milchprodukte gehabt.
Genau.
Und trotzdem hat sie es schon über ein Jahr weggelassen. Ja? Das heißt, ich nehme mir ja auch eigentlich eben guten eine Eiweißquelle und Quelle für sonstige andere
Genau.
Mineralstoffe, Vitamine etc. Ja? Und das ist genau das, weil die Patientin oder Klientin war dann auch schon verzweifelt, weil sie gesagt hat, eben was soll ich noch essen? Ja? Und eben trotzdem, ja. Wie kann ich mich nur ernähren? Ich kann nirgends, fast nirgends mehr hingehen, weil eben ich weiß nicht, was ich da irgendwie essen kann. Also das sind so Dinge, bitte sich das gut zu überlegen. Und wie du richtig gesagt hast, leider ist der das auch von einer Ärztin oder einem Arzt angeboten worden. Aber sich das wirklich zu überlegen, weil das eben kein tatsächlich aussagekräftiger Test ist.
Genau. Und es gibt bitte Stellungnahmen von den Fachgesellschaften aus dem Jahre 2009 schon, von sämtlichen internationalen Fachgesellschaften, dass diese Tests eben nicht zur Diagnose von Lebensmittelunverträglichkeiten geeignet sind und nicht verwendet werden sollen. Also das ist nicht was, was jetzt wir drei uns da gerade aus den Fingern gesaugt haben, sondern das ist belegt, da stehen Fachgesellschaften dahinter. Also das ist wirklich nicht the way to go. Und überhaupt nichts weglassen, bevor man nicht. Der erste Schritt ist, wenn ich das Gefühl habe, ich vertrage was nicht, dass ich zu einer Diätologin gehe oder einem Diätologen, der darauf spezialisiert ist. Ja? Weil der kann dann auch gleich mal aus dem Erstgespräch, aus der Anamnese, wie wir da sagen, herausfiltern, gibt es Hinweise von den Lebensmitteln? Also der wird keine Diagnose stellen. Der wird jetzt nicht sagen, so, Sie haben sicher Fructose- oder Laktoseintoleranz. Ja, das ist natürlich nicht unsere Expertise oder sagen wir das ist nicht das, was wir tun sollen, sondern man kann dann gezielt eben sagen, es klingt nach dem, gehen Sie zum Arzt, lassen Sie ihn überweisen zu den und den Tests oder so. Ja, man kann dann wirklich gezielt schon mal schauen und dann sagt man halt, okay, das klingt nach Laktose eben oder vielleicht Fructose-Sorbit oder sowas. Oder also macht man in dem Fall wieder, wie wir schon vorher ganz bei der SIBO gesagt haben, Atemtests mit diesen Zuckern. Dann kann man das gut feststellen. Also das ist die Diagnose. Oder wenn es Richtung Allergie hindeutet, dann kann man schon Bluttests machen im Allergiezentrum. Da wird aber dann IgE, Emil, gemessen, ja. Spezifisches IgE. Das sollte aber auch jemand machen, der sich da auskennt, weil es da gibt's so pauschale Gruppen und Sachen, die man messen kann, was dann auch wieder keine Aussagekraft hat. Und selbst übrigens, möchte ich auch noch sagen, selbst wenn jemand mit so einem Test kommt, es kommt immer darauf an, hat derjenige auch Symptome. Nur weil ich zum Beispiel auch bei einem IgE-Test positiv bin bei irgendwas oder bin in einer gewissen, es scheint so sich abzuzeichnen, wahrscheinlich oder so, wenn ich keine Symptome habe, dann brauche ich das auch nicht meiden unbedingt. Ja, das muss man wirklich wie soll ich sagen, gemeinsam mit der Diätologin, mit dem Diätologen oder dann mit dem Arzt klären, ja. Aber wir können da wirklich, wenn wir da spezialisiert drauf sind, wirklich schon gut in eine Richtung leiten, ja. Und dann wirklich, und außerdem, es muss nicht immer am Essen liegen. Es sind nicht immer nur Lebensmittel ein Trigger. Es gibt auch, man muss auch immer schauen, wie ist das Essverhalten, ja. Wie esse ich die Sachen? Schlinge die nur runter zwischen Tür und Angel, kau ganz schlampig, ist riesen Brocken, schlucke runter. Oder auch, wie ist mein Stresslevel? Ja, weil Stress fährt immer die Verdauung auf ein Minimum runter. Ich sage immer, wir ticken im Steinzeitmodus. Ja, also quasi unser Körper funktioniert auch jetzt 2024, so wo wir heute aufnehmen, noch genauso wie wir damals in der Steinzeit gelebt haben. Ja, und das heißt, das ist immer Vorbereitung auf eine Kampf- oder Fluchtreaktion, wenn Stress herrscht, wenn Cortisol nach oben geht. Und das fährt uns immer die Verdauung runter, weil das brauche ich nicht. Ich brauche nicht verdauen, wenn ich kämpfen oder flüchten muss vor irgendeinem Tier. Dass wir das heutzutage nicht mehr tun, dass es das Handy ist, das die ganze Zeit blinkt oder irgendwelche E-Mails oder der Chef oder ich mit jemandem gestritten habe oder der Chef mich nervt oder so, das weiß ja unser Körper nicht. Er macht nur immer dasselbe mit dem Cortisol nach oben wie vor, weiß ich, wie vielen Millionen Jahren, ja. Genau.
Und da möchte ich nur kurz einhaken, weil das ist ja oft der Stress, glaube ich, muss ja gar nicht, also ja, natürlich, wir haben oftmals akuten Stress oder hohe Stresslevel, aber auch zu überlegen, das hat nämlich letztens auch eine Klientin zu mir gesagt, grundsätzlich fühlt sie sich nicht gestresst, aber beim Essen kann sie sich erinnern, sie hat einmal in einer Firma gearbeitet, wo sie nicht genug Zeit gehabt hat für die Mittagspause, fürs Essen. Und da hat sie sich das so angewohnt, dass sie, aber obwohl sie jetzt Zeit hätte, ist sie trotzdem eine, die das einfach eben, also einfach unter Anführungszeichen, aber eben schnell, schnell essen tut, weil das immer nur in ihr so drinnen ist. Ich habe nicht genug Zeit zum Essen oder ich darf nicht zu viel Zeit verwenden, weil eben damals sie in einer Firma gearbeitet hat, wo ja geredet worden ist, so von wegen jetzt gehst schon wieder essen oder jetzt bist jetzt erst zurück und, ja. Also auch da eben, wie du sagst, dieses Essverhalten, diese Prägungen mit zu bedenken, ja. Aber wenn ich vielleicht gerade tatsächlich Zeit hätte, aber wie bin ich nur gestresst oder was habe ich eben mal mitbekommen?
Genau.
Ja.
Und ja, extrem spannend, extrem vielfältig diese Thematik. Also ihr hört das auch schon, wie viele verschiedene Ausprägungen und Ursachen das es geben kann für die jeweiligen Symptome, die man hat. Und ein Thema, auf das wir noch eingehen möchten, zum Schluss hin jetzt. Da mache ich jetzt zwar nochmal eine Riesentür auf, aber vielleicht kannst du uns da einfach ein paar, ja, grundlegende Sachen noch dazu sagen, weil man das ja auch immer wieder hört. Gerade im Zusammenhang, wenn manchmal die Ärzte nicht mehr wissen, was es sein kann und womit die Symptome zusammenhängen, dann wird oft einmal so pauschal die Aussage getroffen, Reizdarmsyndrom. Werden wahrscheinlich manche von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen auch schon damit in Verbindung gekommen sein. Was kannst du zum Reizdarmsyndrom sagen?
Naja, das ist ein wichtiges Thema. Ich habe sehr, sehr viele PatientInnen, die aus der Richtung kommen oder mit der Diagnose. Und da ist, also in den letzten Jahren, wo ich mich eben wirklich sehr auf die SIBO und IMO spezialisiert habe, also IMO ist ein Teil der Dünndarmfehlbesiedlung mit Methan bildenden Bakterien, muss ich sagen, dass ich das auch immer ins Kalkül ziehe, weil, wie gesagt, wir wissen mittlerweile, dass ungefähr 60% der Reizdarmpatientinnen eben so eine Diagnose eigentlich im Hintergrund haben. Also das ist immer die eine Sache. Aber dann bleiben immer nur 40% ungefähr übrig, ja, die SIBO oder IMO haben. Und es ist, das Reizdarmsyndrom zu diagnostizieren, das ist immer eine Ausschlussdiagnose. Also der Arzt schaut sich eben wirklich alles ganz genau an, ist keine Zöliakie, ist von den Ernährung, von den Verdauungsscheren, von den Enzymen alles in Ordnung, gibt es keine Intoleranzen, und so weiter, chronische entzündliche Darmerkrankung, Darmkrebs, was auch immer, ja, also das ist ganz wichtig, das ist für viele PatientInnen dann auch sehr frustrierend, weil sie machen 100.000 Tests und Abklärungen und alles ist schön und alles passt und alles ist gut. Das ist schon mal auch so Sache, wenn die dann kommen, dann sind sie natürlich mega frustriert, weil nichts gefunden worden ist. Aber ich sage immer, das ist auch eine wichtige, also nichts zu finden ist auch wichtig, ist ein wichtiger Punkt, weil dann kann man eben, dann kann ich loslegen, ja, dann kann ich als mit der Ernährungstherapie oder mit einer ganzheitlichen Ernährungstherapie, wie es ich mache, eben arbeiten und kann dann wirklich schauen, also gerade im Reizdarmbereich arbeiten wir spezialisierten Diätologinnen gern mit dem FODMAP-Konzept. Und das ist ganz, ganz kurz erklärt, sind das verschiedene Kohlenhydratteilchen, die sehr gern vom Darm so gefressen werden, fermentiert werden. Und die nimmt man mal, das ist ein Drei-Phasen-Konzept, wo man das einmal rausnimmt, diese Trigger. Dann schaut man, ob die Symptome besser werden. Das macht man aber systematisch. Also man macht das nicht irgendwie, sondern man schaut einmal, wo sind die Symptome. Da gibt es spezielle Fragebögen, wo man das quantifizieren kann. Dann nimmt man mal das raus. Dann maximal, sage ich mal, 4 bis 6 Wochen maximal. Also ich sage immer, wenn sich innerhalb von 3 Wochen nichts tut, dann ist es auch nicht das. Ja? Es hilft nicht jedem. Also bei 4 Reizdarmpatienten hilft es dreien, dieses FODMAP-Konzept. Also man muss da wirklich immer schauen, passt es. Und dann testet man wirklich aus, diese einzelnen FODMAPs, welche sind wirklich problematisch und führt im dritten Schritt die dann wieder in den Mengen und in den Kombinationen mit anderen Nährstoffen ein, die passen für den Patient, für die Patientin, also die mit denen es gut leben können. Genau. Und das ist wichtig. Ganz, was mir da wichtig ist, ist sowas im Vorfeld. Also wenn man natürlich jetzt sich hinsetzt, Dr. Google befragt, Reizdarm eingibt und so, dann kommt gleich mal FODMAP und so. Und viele PatientInnen machen das dann im Alleingang. Oh, und das ist auch sowas. Da kommen die dann daher. Also die bleiben nämlich, was nämlich immer passiert ist, die bleiben in der ersten Phase hängen, weil das heißt FODMAP-Diät oder Low FODMAP, ja, und die essen dann monatelang Low FODMAP. Man muss sich vorstellen, denen geht es natürlich besser am Anfang, darum machen sie es auch, aber langfristig schlechter. Warum? Weil diese FODMAPs ein wichtiger, wichtiger Nährstofffutter sind für unseren Darm, so für das Mikrobiom, ja. Und das kann ich nicht streichen auf Dauer, weil wenn ich das mache, dann entziehe ich denen die ganzen Nährstoffe und die werden immer weniger. Dieser Darm zu wird immer kleiner. Und je kleiner, das ist auch mittlerweile erwiesen, die Daten sind da, dass wir wissen, je kleiner das Mikrobiom, oder anders gesagt, je diverser, je größer, je bunter der Zoo ist, je mehr Tiere ich habe, umso besser geht es dem Patienten, der Patientin oder uns als Mensch, ja, weil das eine wichtige Symbiose ist, ja, die wir brauchen. Und darum sage ich immer, dieses FODMAP-Konzept bitte in Begleitung machen mit einer spezialisierten Diätologin, einem Diätologen, auch nicht mit irgendeinem Arzt. Es gibt da genug Ärzte, die irgendwelche Listen rausgeben. Und das ist okay, wenn Sie dann sagen, ich gebe Ihnen mal die Liste, fangen Sie mal damit an und gehen Sie dann zur Diätologin gleich, machen Sie sich einen Termin, das ist okay. Aber was oft passiert ist, dass die Leute das dann so interpretieren, ah, ich muss jetzt das darf ich jetzt alles nicht mehr, jetzt muss ich Low FODMAP essen und das machen Sie dann. Und das ist nicht der Sinn. Also das geht absolut in die Hose, ja. Also
Ja.
leider, ja. Also ob ihr das auch oft seht oder so oder mitkriegt in euren
Absolut. Ich
Bereichen.
glaube, dass es grundsätzlich einfach oftmals so ist, wir denken eben, ja, wir nehmen irgendwelche Listen her, eben und googeln das einmal und dann nehmen wir uns jetzt nicht aus in anderen Bereichen. Ja, ich meine, das hat sicher von uns drei auch schon jeder mal gemacht, dass man sich in irgendeinem Bereich denkt, warte, google dir mal schnell, wie das geht. Um aber dann vielleicht, ja, manches ist möglich, alleine zu machen, ja. Aber ich glaube, bei manchen muss man halt wirklich auch dann sagen, okay, ich hole mir jetzt aber einen Professionisten und ich nehme jetzt das Geld in die Hand, weil ich schon davon überzeugt bin, dass wir ganz oft im Endeffekt Zeit, Geld und Nerven sparen, in einen Experten oder in eine Expertin zu investieren, ja. Und das sind halt im Ernährungsbereich vor allem Diätologen und Diätologinnen, oder halt je nachdem, was es für Themen sind, dass dann Ernährungswissenschaftler oder Ernährungswissenschaftlerinnen sind, aber eben nicht unbedingt irgendeine Betroffene, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ja. Ich habe es erst am Wochenende wieder gehört, so von wegen, ich beschäftige mich viel mit Ernährung. Ja, aber das ist noch kein
Hoffentlich.
Studium, es tut mir leid, ja. Also, ich glaube, jeder beschäftigt sich mit Ernährung, weil ich von Tag null essen tue, ja. Also, das ist auch schon sich mit Ernährung beschäftigen, ja, und ist aber noch nicht dafür befugt, noch nicht dazu, dass ich jetzt anderen Menschen, vor allem kranken Personen, irgendwie Hilfe anbiete oder überhaupt da mein Senf rausgebe. Also das vielleicht einmal so ganz allgemein gesagt. Und da sind wir auch
Voll.
noch bei einem Punkt, Daniela, der uns auch noch wichtig ist. Du hast das jetzt eh schon immer wieder ein bisschen angesprochen. Aber wir wissen ja auch mittlerweile, dass es den Zusammenhang zwischen Darm und Psyche gibt. Und du hast jetzt auch zum Beispiel gerade gesagt, eben, dass das Mikrobiom, je kleiner es ist, desto schlechter sozusagen. Und da geht es ja nicht nur um Reizdarm, sondern allgemein. Das heißt, kannst du uns nur kurz einen Einblick geben, eben so diesen Zusammenhang, ja, zwischen Darmgesundheit und psychischem Wohlbefinden. Wie siehst du das oder was sind da deine Gedanken dazu?
Ja, also diese Darm-Hirn-Achse, die ist ja mittlerweile auch schon lang bekannt. Also, dass quasi Darm und Hirn in Verbindung stehen miteinander und gerade auch diese Darmzoo, dass unser Mikrobiom mit dem Gehirn kommuniziert. Also, das läuft über Neurotransmitter, die da produziert werden und so weiter und so fort. Und quasi es beeinflusst nicht nur die Verdauung, wie mein Mikrobiom zum Beispiel beieinander ist, wie es meinem Darm so geht, sondern eben auch, das geht viel weiter, das beeinflusst die Stimmung. Also es gibt dann oft, wenn das in Dysbalance ist, also wenn ich quasi eben einen Darm so habe, der aus dem Gleichgewicht ist, wo viele Tiere fehlen, weil ich mich zum Beispiel sehr einseitig ernährt habe oder so, oder sehr eingeschränkt habe, dann steigt auch das Risiko für Angststörungen, für Angst, für Depressionen auch, sogar auch, das kommt jetzt in letzter Zeit auch raus, dass sogenannte neurodegenerative Erkrankungen, dass ich es rauskriege, Demenz und so weiter, dass da auch einen Link gibt, vermutlich, ja. Also unser Darm so ist echt wichtig und diese Kommunikationsstraße Darm-Hirn-Achse eben auch. Und es ist halt so, dass man sich dem bewusst sein muss, und ich erkläre das auch immer meinen PatientInnen, dass quasi man kann natürlich auch, und darum sage ich, es ist nicht immer nur das Essen, ja. Es ist auch so, gerade im Reizdarmbereich zum Beispiel, oder auch bei Unverträglichkeiten, die lange nicht diagnostiziert waren, die Leute haben Angst vorm Essen. Natürlich, die essen was und haben Angst, dass sie Beschwerden bekommen, ja, dass ihnen schlecht geht danach. Und das kann so weit gehen, dass ich sogar schon von Sachen, die eigentlich okay wären, wo ich jetzt wirklich keine Intoleranz und nichts habe, trotzdem Beschwerden habe. Ja. Das wird jeder von uns kennen, diese, wenn ich jetzt Prüfungsangst habe, wenn ich mich an die Schule noch erinnere oder Uni oder was, dass ich dann vorher, ich muss aufs Klo rennen, ich kriege einen Durchfall oder sowas. Ja. Das ist genau diese Cortisolachse und so weiter. Also ich kann das wirklich triggern, dass es mir schlecht geht. Und ich kann mich sogar noch ein Praktikum habe ich mal gehabt in einer, das war noch ein Ernährungswissenschaftsstudium, in einer Fachklinik für Nahrungsmittelallergien. Das ist schon ganz lange aus. Auf jeden Fall haben wir da eine Patientin gehabt, da haben wir immer orale placebo-kontrollierte Toleranztests gemacht und haben eben, sie hat dann entweder die Kapsel gekriegt mit dem Allergen oder eben nicht, Placebo, ja. Und die hat uns, wir haben immer schon gewusst, wenn die mit ihrem Partner damals gestritten hat oder waren da was nicht ganz, also die haben da drei Wochen, vier Wochen oder sogar Monate in der Klinik gewohnt, ja. Und die hat sich so reinsteigern können, dass die auf das Placebo massiv reagiert hat, fast mit einem anaphylaktischen Schock. Aber nicht, weil ich meine, da war nichts. Da war wirklich, das war Placebo, aber trotzdem, ja. Also diese Verbindung ist extrem mächtig. Und man muss das wirklich akzeptieren und muss das mit einbeziehen in die Therapie, aber auch als Patient einfach auch so sehen, es liegt nicht immer nur am Essen. Und ich kann mich natürlich auch in gewisser Weise in so eine self-fulfilling prophecy rein manövrieren, wenn ich schon sage, oh, das werde ich sicher nicht vertragen und das ist jetzt sicher schlecht und da wird es mir sicher schlecht gehen, dann wird es so sein. Ja.
Ja. Ich möchte nur noch kurz anfügen oder dazu sagen, du hast jetzt gerade erwähnt, von wegen, wenn ich irgendwie einen Reizdarm habe oder Unverträglichkeiten. Ich glaube, dass da ein ganz großes Thema, gerade bezüglich Frauen, das Thema Diät ist und Gewicht. Also, dass ich da ja auch dann oftmals mir in irgendeinen Plan halte und mir Lebensmittel verbiete und da ja genauso das Darmmikrobiom dann darunter leidet und auch wiederum eine gewisse, eben dieses Zusammenhang dann da sein kann, dass ich eben gestresster bin oder meine Psyche halt darunter auch leidet. Und abgesehen davon, dass ich möglicherweise nicht genug zu mir nehme und natürlich, wo soll denn die Energie her sein? Aber trotzdem auch, dass es halt gar, also unter Anführungszeichen gar nicht eine Erkrankung oder irgendeine Unverträglichkeit vorliegen muss, sondern dass das allein schon mit einem sehr eingeschränkten Essverhalten sein kann oder halt einfach auch an eben dieser Angst von, oh Gott, wenn ich jetzt eben, wie oft sagen denn das oftmals Frauen, obwohl ich letztens hat ein Mann auch zu mir gesagt, wenn ich den Kuchen nur anschaue oder die Torte, eben habe ich das schon irgendwie gefühlt auf den Hüften. Also ich glaube, dass das da auch nochmal, dass
ja,
man das gar nicht
absolut.
Außer Acht lassen sollte, ja.
Ja, in jedem Bereich. Ich finde, das muss man immer mit einbeziehen, ja. Diese Darm-Hirn-Achsen-Kommunikation oder das, was das auslöst, vice versa, nämlich vom Kopf runter und rauf genauso. Obwohl, es gibt ja die Daten, die sagen, dass sogar die Reizleitung rauf fast nur stärker ist wie runter und vor allem im Reizdarmbereich. Also, es ist ja auch so, dass wir können in so einer Podcast-Folge natürlich nicht so ins Detail einsteigen, aber es gibt natürlich Unterschiede. Bei Reizdarmpatient reagiert auch anders auf gewisse Symptome. Also zum Beispiel, was bei uns vielleicht, was bei mir, was ich nicht einmal merke, irgendein Zwicken im Bauch, das reagiert, also das spüren die ganz arg, ja. Also da gibt es natürlich auch einen Unterschied in der Kommunikation, in der Reizleitung, in der Schmerzleitung. Das ist natürlich klar. Und darum funktionieren also Techniken wie Darmhypnose und sowas im Reizdarmbereich super bei vielen PatientInnen, weil das genau das ist. Ich kann ja da eingreifen in dieses Regelwerk, ja. Ich kann da bewusst was machen, ja.
Absolut.
Genau.
Faszinierend. Also
mega
es
spannend.
Ist, ich würde dir ja gerne, oder wir würden dir gerne noch so viele Fragen stellen. Wir könnten da wahrscheinlich nur einen Teil 2 machen zu diesem
Gerne.
Thema. Aber vielleicht jetzt noch so als letzte Frage, ganz allgemein abschließend. Hast du vielleicht 3 so Ernährungstipps, wo du sagst, das würde uns allen gut tun, oder nicht Ernährungstipps, generell Tipps für unseren Darm, um den zu fördern, um die Vielfalt in unserem Mikrobiom zu fördern, um die Verdauungsmöglichkeiten zu fördern?
Absolut. Das gebe ich ja immer meinen PatientInnen weiter natürlich. Das Erste, was ich sagen würde, ist, ich würde mir mal das Essverhalten unter die Lupe nehmen. Ja? Also ich würde einfach mal schauen, wie esse ich meine Mahlzeiten. Das muss jetzt nicht perfekt sein, immer so, wie ich es jetzt beschreibe, aber möglichst viel, ja, dass ich schaue, dass ich meinen Fokus aufs Essen habe, also nichts nebenbei mache oder wenig, ja, und nicht ständig nur neben am Handy, neben am Laptop E-Mails beantworten oder neben am Fernsehen oder so ist. Dann auch langsam essen möglichst, also nächster Bissen zum Beispiel erst, wenn der Mund leer ist, nehmen. Das nimmt schon ziemlich viel Speed raus. Und auch gut kauen, weil das ist einmal die Basis, damit die Verdauung optimal funktionieren kann. Ich sage immer zu meinen Patientinnen, man muss sich vorstellen, wenn man das Verdauungssystem fragen würde, was sich wünschen würde, Wunschliste so, dann würden sich die Apfelmus- oder Kartoffelpüree-Konsistenz wünschen, das wir runterschlucken, weil es gibt ja ab dem Runterschlucken keine Zähne mehr. Da müssen dann die Verdauungsscheren, also gibt es dann nur noch chemische Zerkleinerung. Drum ist ja dieses langsam Essen, gut kauen so wichtig und auch der Fokus aufs Essen möglichst, weil wir ticken im Steinzeitmodus, wie ich schon gesagt habe, und wir brauchen den Kontakt mit dem Essen, dass wir das sehen, riechen. Bevor wir es überhaupt im Mund haben, geht schon die Verdauung los. Es fließt der Speichel, das merkt man, aber es geht auch unten im Bauch. Alles richtet sich her, dass jetzt Essen kommt. Und wenn ich ständig immer nur nebenbei ist und hastig und Ding, dann plumpst quasi ständig Essen runter in den Bauch, in den Magen als erste Anlaufstelle. Und die ganze Verdauung ist so, wow, was ist jetzt passiert? Wir waren eigentlich nur in der Netflix-Serie oder bei den E-Mails und jetzt auf einmal soll man da verdauen und alle hinken hinterher. Ja? Und dann kann es sein, dass man was nicht verträgt, aber nicht, weil der Trigger im Essen war, sondern weil die Verdauung nicht optimal funktioniert hat und nichts auf oder und nicht alles im Dünndarm ins Blut aufgenommen wird und dann weitergeht in den Dickdarm. Und dort natürlich wird das alles vom Darm zu fermentiert und man hat dann Blähungen und Bauchweh und Durchfall und so weiter. Ja. Also Tipp Nummer eins, Essverhalten optimieren. Ja. Dann nächster Tipp wäre, dass man sich anschaut, wie die Stressbalance ist im Alltag. Also da wirklich auch hinschauen, nehme ich mir Zeit für mich, bin ich immer auf 180, kann ich mal kleine Pausen einbauen. Ich muss ja nicht jeden Tag eine Stundenmeditation machen oder eine ewig lange Yoga-Einheit, aber kleine Sachen über den Tag verteilt, einmal wieder aufstehen, zum Fenster gehen, durchstrecken, einmal vielleicht mal weg auf die Seite setzen und Musik einschalten und oder was lesen kurz. Also, oder mal einfach nur in die Luft schauen, ins Nordkastel oder so. Also wirklich immer wieder mal runterkommen in kleinen Dosen. Ja. Und die dritte Sache, die geht jetzt wirklich Richtung Darmzoo, den gut füttern. Das heißt, was frisst ihr am liebsten? Ballaststoffe, ja, also das heißt, das sind Sachen, die ich vor allem im Obst, im Gemüse, in Vollkornprodukten, in Hülsenfrüchten, in Nüssen, Samen, Kernen oder Kräutern finde, auch in Gewürzen. Und da geht es nicht darum, dass ich tonnenweise jetzt am Salate mich reinschaufeln muss oder sowas, sondern man muss sich vorstellen, wenn ich wirklich auf den Darm zuschaue, Mini-Mengen reichen da schon. Wenn ich einen Teelöffel Sesam mir über die Pasta drüber streue oder ein bisschen Leinsamen ins Müsli oder ich habe einen Salat und da gebe ich frische Kräuter drüber. Das sind die Sachen, die es ausmachen. Ja? Da geht es jetzt nicht um das, dass ich Nährstoffe kriege, sondern da geht es ums Darmzufutter. Ja? Also so als Richtschnur, und das sind meistens schockiert, wenn ich das sage, mindestens 30 unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel pro Woche einbauen. Ja, von all den Gruppen, die ich jetzt gesagt habe, ja, das muss jetzt nicht nur Salat sein oder sowas, sondern möglichst bunt, wie einen Wiesenblumenstrauß. Also jetzt haben wir eh quasi Juni, jetzt, wenn man auf so eine Blumenwiese geht und da von allen Blumen ein bisschen was einpflückt, ja, so einen bunten Strauß. Also je bunter, umso besser. Gibt ja diesen Ausspruch, eat the rainbow, that's it, ja, das ist genau das. Und da einfach nicht schrecken, sondern kleine Mengen machen es aus. Wenn ich zwei Gewürze verwende, nicht nur Salz und Pfeffer, sondern Kurkuma oder ein Ingwer oder in ihm ein Paprikapulver oder Oregano, Basilikum, das ist auch schon was, ja. Das zählt, alles zählt, ja. Also das sind die drei Sachen, weil so kann ich mich wirklich gut, so kann ich das Verdauung optimal unterstützen und auch den Darm so. Genau. Voll.
Sehr cool. Ich bin begeistert und ich glaube, da spreche ich für die Steffi, was wir da jetzt in fast einer Stunde alles abgedeckt haben. Daniela, vielen, vielen lieben Dank für ja, die Beantwortung unserer Fragen, deine Ausführungen. Ich mag das immer, wenn du das so bildlich auch ansprichst, weil man sich da was mitnehmen kann. Ja, wir geben auf jeden Fall deine Kontaktdaten in die Shownotes. Du hast ja auch ganz, ganz viele tolle Online-Angebote. Das heißt eben, gerade weil wir vorher gesprochen haben, von eben zu investieren. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, kann man das aber gerade nicht leisten, zu einer Diätologin zu gehen, dann kann man trotzdem aber eben auch die kontaktieren,
Genau.
weil du eben auch ganz viele günstigere Angebote hast, wo man halt das dann ja, alleine sich anschauen kann, online eben deine Wissenshappen und Co. und sie da halt auch schon mal ein Stück weit selbst helfen kann und trotzdem aber die Diätologin mehr oder weniger oder dich halt in
In
der
der
Tasche hat, wenn
Tasche.
ich das jetzt so sagen darf.
Genau.
Genau, also da geben wir auf jeden Fall, wie gesagt, die Kontaktdaten rein und ansonsten, dass man sich gern bei dir meldet. Vielen lieben
Super.
Dank.
Danke dir
Und
vielmals. Ja, danke euch
genau.
auch für die Einladung. Es ist mir wirklich, das Thema liegt mir mega am Herzen, wie man wahrscheinlich eben merkt. Und es waren wirklich so viele wichtige Fragen dabei, die es einfach, also je mehr Leute davon wissen und davon hören und ein bisschen da so Mythen aufgelöst werden, umso wichtiger ist es. Und wie du schon gesagt hast, gerne auch reinschauen bei mir. Auf der Website auch in meine Online-Angebote, gerade wenn jemand sagt, ich kann jetzt nicht eins zu eins arbeiten, weil gerade in Österreich ist es ja leider ein Thema, dass die Krankenkassen die öffentlichen ja Ernährungstherapien nicht abdecken. In Deutschland ist das eine andere Sache. Ich bin auch dort zertifizierte Diätologin, also da geht es, also da kann man einreichen. Aber es
Aber in
gibt
Österreich
eben
nicht.
genau deswegen eine Menge an Online-Tools, die ich entwickelt habe, damit eben, weil ich mir immer denke, es kann ja nicht daran liegen, dass unser System das nicht finanziert. Man kann ja trotzdem noch was anbieten. Und das ist natürlich dann niedriger, also vom Preis her niedriger. Es ist keine schlechtere Qualität, aber es ist einfach, ich bin halt natürlich nicht persönlich da involviert, habe das halt aufgezeichnet und das kann man sich dann trotzdem holen zu Intoleranzen oder zu Sodbrennen oder Histamin oder überhaupt einmal Wissenshappenvorträge, diverse Dinge. Also einfach reinschauen. Freue mich, wenn ich von jemandem noch höre.
Sehr gut, genau. Wir packen das alles in die Shownotes und dann kann man sich da mit dir in Verbindung setzen. Nochmals vielen lieben herzlichen Dank und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Bald. Ciao.